Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, Ole und ich sitzen uns jetzt hier gegenüber und gucken hier beide irgendwie so auf unsere Laptops. Weil wir sind jetzt hier in unserem neuen Podcast-Studio am Start. Ole war noch in einem anderen Raum. Ich war hier im Podcast-Studio und haben uns gefragt, Mensch, warum sitzen wir eigentlich nicht hier zusammen? Weil gute Akustik irgendwie tut uns ja beiden gut. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Ich muss sagen, ich habe die Woche hier auch echt irgendwie drin gelebt. Also ich habe einen echt coolen Podcast mit Nazana aufgenommen. Ich habe einen coolen Podcast mit irgendwie dem CEO von Trixi aufgenommen. Ich nehme heute noch einen Podcast mit Otto auf. Ich nehme jetzt einen Podcast mit Ole auf. Also echt irgendwie echt Wahnsinn. Irgendwie viel Zeit hier drin verbracht, aber auch echt cool. Sind jetzt hier in den letzten Zügen. Das heißt, wir kommen hier gut voran. Ja, Ole, wie für dich das erste Mal jetzt hier im Studio?
Das erste Mal auf jeden Fall einen Podcast aufnehmen. Saß ja natürlich auch schon drin, Foto gemacht und alles, aber jetzt Podcast auf jeden Fall Premiere. Setup auf jeden Fall auch gut. Jetzt hier beide mit Laptop und beide haben das Mikrofon aus einer Supplement-Dose. Muss man auch sagen. Also ein bisschen Unprofessionalität bleibt noch erhalten, aber das wirkt schon ganz cool, das Studio. Und auch der Sound klingt so schon ganz gut.
Ja, ich glaube, das ist diese... Das ist so diese Bolzplatz-Romantik oder diese Kreisliga-Romantik. So beim Fußball, ne? Irgendwie so, das Team wird irgendwie besser, das Team wird irgendwie erfolgreicher. Und trotzdem irgendwie bleibt so ein bisschen irgendwie Kreisliga-Bolzplatz-Romantik, wo alles so ein bisschen nach Wurst riecht und irgendjemand ein bisschen zu viel trinkt und rumpöbelt. Und das sind unsere Proteindosen hier. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen, muss man so sagen, wie es ist.
Ja, finde ich gut.
Sehr gut. Alright, sag Bescheid, wenn du was haben willst. Ich habe hier, Sebastian, der irgendwie Geschäftsführer von Nazana, aber Natural Elements, hat uns so ein paar Sachen mitgebracht, als er jetzt in der Podcast-Aufnahme hier war. Und unter anderem auch das neue Proteinpulver von denen, beziehungsweise Clear Whey Isolat. Und ich habe hier eine ganz irgendwie wilde Geschmacksrichtung, Raspberry Mojito. Das heißt, wenn du da zwischendurch Lust hast, mach ich dir einen fertig, sag Bescheid.
Ja, zufällig genau mein Lieblingsgeschmack.
Ja, perfekt. Dann sind wir doch hier aufgestellt, kann eigentlich auch nichts passieren. Selbst die Nährstoffversorgung stimmt hier im Podcast. Genau, jetzt gehen wir rein mit einer sehr, sehr großen und spannenden News, nämlich integriert die Amazon DSP zukünftig in Netflix. Und das ist für mich sehr, sehr spannend. Das heißt, ab Q4 jetzt diesen Jahres, 2025, wird Netflix seine Werbeplätze in 12 Märkten, so dazu zählt unter anderem USA, UK, Deutschland, Japan und Co., über Amazons DSP verfügbar machen. So, das heißt, auch wir haben ja einen eigenen Seed in der DSP, beschalten für viele Kunden Video-Ads bereits irgendwie auf Twitch, Prime Video und Co. Und machen das jetzt zukünftig auch auf Netflix. Das ist irgendwie schon mega. Und auch aus Netflix-Perspektive muss man sagen, die haben jetzt mittlerweile so eine vollständige Programmatic-Abdeckung. Das heißt, Netflix ist auf allen großen DSPs vertreten. Darunter zählt natürlich nicht nur Amazon, sondern auch sowas The Trade Desk, Yahoo, Microsoft, Google und Co. Amazon bietet aber ja einen entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen. Und das ist, dass Amazon als einzige DSP halt umfangreiche E-Commerce-Daten halt mit einbringt. So, und damit kann man natürlich viel, viel genauere Zielgruppen halt erstellen, ansprechen und halt deutlich performantere Werbung auf Netflix ermöglichen und eben auch checken, okay, was sind denn auch Verkäufe, die dann irgendwie in der ersten Zeit daraus resultiert sind? Gibt es einen Brand Search Uplift und echt spannend. So, aus Amazon-Perspektive, die irgendwie bauen natürlich strategisch so die Marktstellung deutlich weiter aus. Haben jetzt ja auch in der Vergangenheit jetzt schon irgendwie sehr spannende Deals gemacht mit dem Disney zum Beispiel und jetzt eben auch noch Netflix. Da positioniert sich Amazon schon als zentrale Plattform für so Streaming. Werbung. Und das Ganze trägt Früchte, denn man sieht, wie Brancheninsider berichten, dass halt riesige Mediaagenturen bereits hunderte Millionen Dollar von The Trade Desk abgezogen haben und zu Amazon halt hin geschoben haben, um genau von diesen Vorteilen wie Nutzung von Commerce-Daten und so zu profitieren. Echt Wahnsinn. Darüber hinaus bietet Amazon eben auch attraktivere Einkaufskonditionen. So, das heißt irgendwie, Werbekunden werden Rabatte angeboten auf die DSP-Gebühren, auch beim Einkauf von Drittanbieter-Inventar, wie jetzt zum Beispiel Netflix. Sowas macht halt auch als Buchender die Werbung, die man auf Netflix schaltet, günstiger, wenn ich es über Amazon mache. Und da weiß ich eben auch, weil wir auch regelmäßig eingeladen sind von Amazon zu diesen Events, wo es um die DSP geht, dass das auf jeden Fall auch eines der Ziele jetzt von Amazon ist dieses Jahr, nämlich Drittanbieter-Inventar zu buchen, und dementsprechend wollen sie es auch finanziell attraktiv machen. Genau, und auch Netflix, muss man ganz klar sagen, kämpfen halt so mit Preisen, Messbarkeitsproblemen und so weiter. Und CPMs sind da grundsätzlich schon irgendwie gesunken jetzt in letzter Zeit, auch um knapp 50%. Trotzdem muss man sagen, dass halt fehlende Transparenz in der Messung nicht so einfach wegzumachen ist. Und da hat Amazon jetzt natürlich irgendwie eine gute Position in dieser Partnerschaft. Also echt irgendwie macht Sinn, Win-Win. Würde ich sagen. Genau. Dann hast du, glaube ich, auch noch eine Info, ne, zum Thema DSP?
Genau, ganz passend dazu veranstalten wir am 30.09. um 10 Uhr ein Amazon DSP-Webinar, wo wir genau über diese Themen sprechen. Ne? Also wie kann man mit der DSP seine Kunden ansprechen, was sind die Vorteile der DSP, was für Möglichkeiten hat man da auch, gehen auch direkt auf diese neuen Werbemöglichkeiten ein mit Netflix, aber natürlich auch generell Prime Video, letztes Jahr gesehen, Möglichkeit bei Champions-League-Spielen Werbung vorab zu schalten, also höchst interessante Werbeplätze, erklären wir euch alles im Detail, geleitet wird das Ganze von Florian Botter, also ein absoluter Experte bei uns im Team. Hat davor auch schon bei einem TV-Joint-Venture gearbeitet und dann Werbung bei ProSieben und so weiter geschaltet. Also der kennt diese ganzen Mechanismen, der kennt dieses ganze Upper-Funnel-System wirklich in- und auswendig. Und da würde ich jedem empfehlen, da einfach mal reinzugucken am 30.09. um 10 Uhr. Anmeldung in den Shownotes, da würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Das wird super, super spannend.
Ja, verlinken wir euch, wird echt cool. Werden wir jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Aufklärung betreiben, weil wir es eben mit sehr vielen Kunden schon erfolgreich machen und zukünftig immer auch noch mehr zur Verfügung stellen wollen. Dazu zählt für uns ganz klar so das Thema Education, weil klar, so Champions League Werbung schalten jetzt wahrscheinlich auch gedanklich einige ab, wo sie sagen, boah, ist das überhaupt was für mich, so von der Höhe und so weiter, ist doch eigentlich irgendwie sehr, sehr budgetintensiv. Aber die DSP bietet halt noch viel, viel mehr, ne? Also Bewegtbild kann man echt auch schon ab wenigen 1.000 Euro machen. Da gibt es echt irgendwie coole Möglichkeiten, ne? Und da verbirgt sich auch viel mehr hinter, ne? So Sachen, die man gar nicht so richtig zuordnen würde. Zum Beispiel, wenn man so 50.000 in die DSP halt irgendwie investiert, werden auf einmal ganz neue Möglichkeiten irgendwie offengelegt. Zum Beispiel kann man dann ganz spezielle Landingpages in den Brandstore halt irgendwie integrieren mit, sei es jetzt irgendwie Gewinnspielen und. Das heißt, so etwas, was man vielleicht gar nicht so der DSP zuschreiben würde, geht dann aber auf einmal. Dementsprechend muss man sich damit beschäftigen, wenn man das Spiel richtig vernünftig mitspielen will. Steckt viel mehr hinter, als man erstmal denkt. Genau. Ja, dann muss man sagen, dass es sind neue Zahlen veröffentlicht worden. Ich bin jetzt gerade abgelenkt worden, weil wir eine Glastür hier im Podcast-Studio und auf einmal steht Moritz irgendwie so an der Glastür, hat dann aber auch irgendwie hier auch gesehen, dass wir in der Aufnahme sind. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich so ein leuchtendes On-Air-Schild oder sowas. Oder du musst halt die ganze Zeit ein kleines Schild hochhalten, Ole. Ja. So, das sind die beiden Optionen, die wir haben.
Das wird die zweite Option.
Ja, klar. Also erstmal halt irgendwie mit dem MVP halt starten. Ja. So, und wenn das funktioniert, dann gehen wir auf, Leuchtreklame. Genau, es ist spannend. Noch im Rahmen des DSA, des Digital Service Acts, sind neue Nutzerzahlen von Temu und Shein in der EU veröffentlicht worden. Und zwar haben Temu und Shein jetzt 19 bzw. 20 Millionen Nutzer in Deutschland alleine. Das ist eben im Rahmen des jüngsten Transparenzberichts im Rahmen der DSA halt irgendwie rausgekommen. Und es sind weitere Rekordwerte, muss man sagen. Also in Deutschland liegt halt ein Shein mit 19,9 Millionen monatlichen Nutzern. Jetzt nur noch knapp vor Temu, das auch alleine schon auf 19,3 Millionen kommt. Europaweit bleibt Shein mit so 145,7 Millionen, allerdings noch klar vor Temu. Die haben da so 15,7 Millionen. Genau, so zum Vergleich, vielleicht ist es auch mal ganz spannend, so eine AliExpress meldet in Deutschland halt 25,8 Millionen Nutzer, für die EU sind es 190,2 Millionen. Irre. Und Amazon in Deutschland natürlich, da die größte Zahl ist, sind 54,3 Millionen Nutzer. Und ja, für Europa sind es 194 Millionen, also echt irgendwie eine Menge. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück, was so der Vergleich angeht, wenn man mal so eine asiatische Allianz bestehend aus Temu, Shein, AliExpress bildet und das mit Amazon vergleicht, auch auf dem US-Markt, mischen die das gerade schon ordentlich auf. Genau, aber wir bleiben erstmal jetzt hier im Rahmen der Nutzerzahlen und gucken uns nochmal Zalando an. Und Zalando meldete zuletzt so 6,7 Millionen Nutzer für Deutschland und 30,2 Millionen für die EU. Genau, insgesamt erreicht Zalando monatlich 50,3 Millionen Nutzer in Deutschland beziehungsweise 73 Millionen in Europa. Also auch da irgendwie ordentlich was los. Und wir bleiben mal kurz bei Zalando. Weil es spannend ist, denn da gab es eine News. Ich weiß ja auch, dass die ganzen Fashion-Unternehmen, wir haben da ja auch ein paar große im Portfolio, sei es jetzt ein VD, ein Camel Active und wie sie alle heißen. Da spielt Zalando immer natürlich eine wesentliche Rolle. Und jetzt ist was ganz Interessantes passiert, nämlich das EU-Gericht stuft Zalando als große Online-Plattform ein. So, und damit unterliegt Zalando jetzt damit den strengeren Regeln des Digital Service Acts, so DSA, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und daraus entstehen einige Pflichten für Zalando. Unter anderem müssen jährliche Risikoanalysen zu systemischen Risiken durchgeführt werden. Es müssen stärkere Maßnahmen nachgewiesen werden gegen illegale Produkte und schädliche Inhalte. Man muss mehr Transparenz bei Algorithmen und Empfehlungssystemen zeigen. Datenzugang für Behörden und Forschende muss gewährt werden. Wir haben eine Aufsichtsgebühr an die EU-Kommission, die gezahlt werden muss. Und das ist auf jeden Fall so ein Präzedenzfall für so eine hybride Plattform, weil es eine Plattform halt ist, die sowohl Händler als auch Marktplatz sind. Und sie müssen eben den gesamten Nutzerkreis der DSA halt berücksichtigen, für die DSA berücksichtigen. Genau, und das ist auf jeden Fall ja eine weitere Stärkung von der EU-Kommission, dass DSA halt wirklich ein starkes Werkzeug ist, um große Plattformen halt noch stärker in die Verantwortung zu nehmen. Und trotzdem muss man auch sagen, für Zalando, jetzt auch als deutsches Unternehmen, ist es schon Pain. Also jetzt kein Todesurteil, aber schon erheblicher bürokratischer Mehraufwand, dem das Unternehmen jetzt erstmal halt irgendwie gerecht werden muss. Das wiederum bindet Kapazitäten, erzeugt Kosten und so weiter und macht es operativ so ein bisschen langsamer. So, das muss man leider so sagen. Und trotzdem für alle Fashion-Marken natürlich weiterhin hochgradig relevant, aber für Zalando jetzt nicht unbedingt gut, kann man so klar sagen. Genau. Thema Retail und KI, so neues Thema. So, wer ist wirklich bereit? Da gibt es jetzt von CB so einen neuen Insights-Index und das fand ich ganz, ganz spannend. Das ist so eine Art Retail AI Readiness Index. Das heißt, man guckt sich irgendwie so die Fähigkeit zur Umsetzung und Innovation mittels AI an bei den großen Plattformen. Den höchsten Score hat dann Amazon mit 98 Punkten. Zweiter Platz ist ein Alibaba mit 61 Punkten. Ein Walmart mit 44 Punkten. JD.com 33. Coupang mit 27,9. So. Und Amazon liegt ja schon sehr weit vorne. Und man fragt sich jetzt natürlich, okay, warum? Und das sind Themen, die uns doch irgendwie sehr, sehr regelmäßig begegnen. Und Amazon befindet sich halt in einer Transformation, wo sie Milliarden investieren. Wir haben es ja an einer oder anderen Stelle ja auch schon mal erwähnt im Podcast. Und da sind natürlich jetzt auch schon extrem starke KI-Features draus entstanden. Ne? So, wir gehen mal so ein paar durch. So ein Rufus zum Beispiel, das ist der KI-Shopping-Assistent von Amazon, steckt in der App, hilft Kunden beim Entdecken und irgendwie entscheiden, abwägen und so weiter. Dann haben wir aber Amelia, und die ist vielleicht schon nicht mehr so, das ist vielleicht schon nicht mehr so bekannt. Das ist halt ein KI-Tool für Marketplace-Verkäufer. Unterstützt bei so Lagerbestand, irgendwie Fulfillment, Support und so weiter. Dann gibt es noch eine Logistik-KI. Da geht es viel um den Bereich so Robotik, Lager, vorausschauende Planung, optimierter Versand. So, das heißt wirklich KI in der physischen Welt. Dann haben wir aber auch eine Personalisierungs-KI. Also da geht es irgendwie um Empfehlungen, dann natürlich nie außer Acht zu lassen AWS, so also Amazon Web Services, die diese gesamte KI-Infrastruktur halt irgendwie wirklich für selbst bereitstellen, auf der sie das Ganze bauen. Und da kann man schon sagen, dass Amazon sich gerade halt extrem stark zur KI-Plattform hinentwickelt. So, das heißt, Amazon hat so ein komplettes KI-Ökosystem aufgebaut, von Endkunden über Händler bis hin zur Infrastruktur. Und das ist auf jeden Fall irgendwie spannend. Es werden wieder neue Standards gesetzt jetzt hier von Amazon. Und da gibt es auf jeden Fall eine Menge Nachzügler, die jetzt in Zukunft Gefahr laufen, da halt irgendwie irrelevant zu werden, weil man natürlich da extreme Kosteneffizienz erreicht. Das ist für den Endkunden irgendwie interessanter. Man kann Kostenvorteile weitergeben und. Genau. Ja, dann irgendwie gibt es so eine Art USA-E-Commerce-Schlacht. Und das ist der Vergleich, auf den ich vorhin schon angespielt habe. Nämlich, wenn wir mal Temu, Shein und AliExpress halt irgendwie als eines sehen und das mit Amazon vergleichen, dann ist es so, dass die mehr Web-Traffic haben als Amazon im Monat August. Einfach mal als exemplarischer Monat, also mehr Website-Besuche. Da muss man auf jeden Fall sagen, so ein Temu, extrem aggressive Werbung, wir haben das Gamification-Thema, Tiefpreise und so weiter, Shein führen Fast Fashion, extrem schnelle Lieferketten, AliExpress ist ein etablierter Player im günstigen Cross-Border-Handel. Das heißt, Amazon steht quasi nicht nur in dieser Betrachtung nicht nur einem Gegner gegenüber sozusagen, sondern eine Allianz von asiatischen Anbietern mit durchaus verschiedenen Ansätzen. Ne? Also Temu, Shein, AliExpress kommen halt im August 2025 so auch knapp 3 Millionen Website-Besucher, während Amazon.com in der Zeit in Anführungsstrichen nur 2,5 Milliarden Besitz halt erzielt. Und woher kommt das? Was bedeutet das? Man kann schon sagen, dass es hier mal so Preisbewusstsein, Rabatte auf jeden Fall bei Endkunden zieht. Das ganze Thema irgendwie so Gamification, irgendwie mobile, spielerisch, sozial orientiertes Einkaufen spricht auch so eine junge Zielgruppe an, obwohl ich da ehrlicherweise persönlich immer so ein bisschen vorsichtig bin, wie stark das tatsächlich uns hier als irgendwie Europäer mit unseren Anführungsstrichen mal europäischen Mentalität halt ernsthaft so abholt. Ist ja in Asien schon sehr, sehr etabliert. Ich glaube, da sind wir doch aber so ein bisschen unterschiedlich im Konsum. Und was natürlich cool ist, aus der Perspektive von Shein, dass die halt diese extrem schnelle Lieferkette haben und da halt eine ganz, ganz andere Möglichkeit in so Trends, Reaktionszeiten halt irgendwie umsetzen können. So, die Frage ist aber, führt dieser Mehr-Traffic zu echter Marktverschiebung? Ne? Weil da steckt natürlich auch super viel Paid-Traffic hinter, größter Werbekunde von Meta, unter anderem Temu, Shein und so weiter. Also kommt es zu dieser Marktverschiebung? I don't know. Also viele Kunden kommen halt wegen der niedrigen Preise. Frage ist, sind die auch überzeugt? Bleiben sie langfristig? Was passiert, wenn sie das Werbegeschäft ein bisschen zurückfahren? Weil so ein Amazon natürlich auch extrem stark bleibt, ne, was das ganze Thema Prime-Mitgliedschaft angeht, was Logistik, schneller Versand angeht, was Kundenvertrauen, Wiederverkäufe angeht. Und gerade so das Thema irgendwie Wiederkäufe ist halt ein unfassbar wichtiges, interessantes Thema. Da gab es nochmal Auswertungen von so Payment-Anbietern, die sich angeguckt haben, okay, wie viel Zeit vergeht eigentlich zwischen dem Erst-, Zweit- und Drittkauf und muss der Nutzer immer wieder aktiviert werden oder kommt da einfach irgendwie schnell wieder auf die Plattform. So, das heißt, man kann es sich auch nicht so einfach machen und sagen, okay, man guckt sich nur die Anzahl der Verkäufer an, weil die ja häufig dann auch eingekauft werden. Ne, werden jetzt immer wieder von Meta auf Temu oder so gezogen werden, sondern es geht auch darum, wie häufig kommt der Nutzer eigenständig wieder, ohne dass man ihn neu einkaufen muss und kauft dann eben wieder. Wichtige KPI. Genau. Das heißt, wenn man es mal so eine zentrale Erkenntnis runterbrechen möchte, dann kann man sagen, Amazon weiter irgendwie natürlich extrem dominant, aber wenn wir uns diese Traffic-Verteilung anschauen, auch nicht mehr unangefochten. Der Online-Handel wird weiter fragmentierter, wird globaler. Also gerade diese ganzen globalen Einflüsse, Lieferkettengeschwindigkeiten und so weiter, wirken sich nun mal aus. Und am Ende geht es natürlich irgendwie um Konsumverhalten, was sich auch eben ändert. Genau, wir bleiben dran, bleibt spannend, gucken wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Right, Ole, du bist nächste Woche im Urlaub.
Yes.
Wir haben zum Glück starke Podcast-Folgen irgendwie schon vorproduziert. Könnt ihr euch darauf freuen. Du erholst dich gut, hoffentlich. Du gehst wandern, oder?
Ich gehe wieder wandern, ab in den Harz. freue mich drauf.
Ja, ein bisschen Wanderstempel sammeln. Sehr gut.
So ist es.
Also, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.